SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Mit Stefan Eich. Guten Morgen. Israel hat nach eigenen Angaben 90 palästinensische Gefangene freigelassen. Das hat die israelische Gefängnisbehörde mitgeteilt. Vorher waren 3 Geiseln der islamistischen Hamas zurück nach Israel gelangt. Grundlage für den Austausch ist das seit gestern geltende Waffenruheabkommen zwischen der Hamas und Israel. In den kommenden rund 6 Wochen sollen insgesamt 33 Geiseln zurück nach Israel kommen.
Wir alle wissen, dass sie durch die Hölle gegangen sind, sagte Israels Regierungschef Netanyahu. Er hat das Militär angewiesen, sich in der ersten Phase des Abkommens schrittweise aus den bevölkerten Gebieten in Gaza zurückzuziehen. Jede Woche sollen weitere Geiseln freikommen, bis zum Ende der Waffenruhe 33. Nicht alle sind noch am Leben. Auch ist die Wut in der Bevölkerung groß, weil nicht alle der jetzt noch 95 Entführten in den Deal eingeschlossen wurden. Auch ist nicht klar, ob die Waffenruhe hält. Israels Armeesprecher Daniel Hagari betonte, wir werden keine Abweichung vom Abkommen tolerieren.
An die Befreiung des NS-Vernichtungslagers Auschwitz vor 80 Jahren hat gestern die jüdische Gemeinde Frankfurt erinnert. Ehrengast war Bundeskanzler Scholz und er sagte vor 700 Gästen, man müsse die Erinnerung an den Holocaust wachhalten und einer, Zitat, Geschichtsrelativierung entgegentreten, Frank Angermund berichtet.
Scholz sagte, Unrecht nicht zu dulden, nie mehr wegzuschauen, Nein zu sagen, das sei die Richtschnur 80 Jahre nach Befreiung des KZ Auschwitz. Die Erinnerung an den von Deutschen begangenen Zivilisationsbruch der Shoah müsse wachgehalten und jeder Generation neu vermittelt werden. Scholz sagte, unsere Verantwortung höre nicht auf. Gerade heute, wo Antisemitismus, Rechtsextremismus, völkisches Gedankengut, wo teils unverhohlene Menschenfeindlichkeit eine erschreckende und alarmierende Normalisierung erfahre.
Diesmal hat's geklappt. Gestern wurde in Bissing an der Teck im Kreis Esslingen im zweiten Anlauf ein neuer Bürgermeister gewählt. Nach einer eher kuriosen ersten Wahl im Oktober bekam diesmal Jens Fritz 97,7% der abgegebenen Stimmen. SWR-Reporter Thomas Fritzmann.
Jens Fritz stand als einziger Kandidat auf dem Wahlzettel, deshalb war aber noch lange nicht klar, dass er die Wahl gewinnen würde. Denn im Oktober hatte die Gemeinde schon einmal gewählt, die meisten Stimmen gingen damals an keinen der Kandidaten auf dem Wahlzettel, sondern über die freie Zeile an den stellvertretenden Bürgermeister Siegfried Schnägele. Der war gar nicht zur Wahl angetreten und lehnte das Amt nach etwas Bedenkzeit ab. Nun übernimmt also Jens Fritz. Erfahrung als Bürgermeister hat der 32-Jährige bisher nicht. Er wechselt von der Stabsstelle Wirtschaftsförderung in Wendlingen nach Bissingen an der Tech.
Bei der Handball-WM hat das deutsche Team am Abend den Gruppensieg in der Vorrunde geschafft mit einem 29:22 gegen Tschechien. Das hat das Team auch DHB-Torwart David Späth zu verdanken. Der sah nach einer schwachen ersten Halbzeit ein gutes Comeback des Teams.
So ist eine Weltmeisterschaft. Wir werden nicht in den ersten 10 Minuten ein Spiel entscheiden. Und auch nicht gegen Tschechien, auch nicht gegen Polen. Das sind alle super Mannschaften hier. Und deswegen sind wir froh, dass wir das Spiel gewinnen konnten. Und werden jetzt diese Eigenschaften werden wichtig sein gegen Dänemark. Weil wenn es auch am Anfang vielleicht nicht läuft, dass wir da uns nicht abschütteln lassen und dann zurückkommen.
Wie schon erwähnt, ist der erste Gegner für das deutsche Team in der Hauptrunde Gastgeber und Turnierfavorit Dänemark. Thorsten vom Wege schätzt die Gewinnaussichten des deutschen Teams ein.
Das olympische Finale gegen die Dänen ist bei vielen noch schmerzhaft in Erinnerung. Und wenn man die aktuellen Auftritte der Gastgeber in Herning verfolgt hat, gibt es nur wenig, was für einen Sieg der deutschen Mannschaft spricht. Deshalb sollten die Deutschen einfach versuchen, ihr Spiel zu spielen. Aber egal, wie es ausgeht, weil die DHB 7 schon 4 Punkte aus der Vorrunde in der Hauptrunde mitnimmt und die nächsten Gegner dann Italien und Tunesien heißen, stünde das Tor zum Viertelfinale selbst nach einer Niederlage gegen Dänemark weiter sperrangelweit offen. Die Mannschaft kann also befreit aufspielen und vielleicht ja auch mal 2 gute Halbzeiten anbieten, nicht wie zuletzt immer nur 30 starke Minuten. Vielleicht ist das ja die Chance gegen den großen Favoriten.
Alle Spiele der Fußball-Europameisterschaft 2028 werden wohl ohne zusätzliche Kosten im Fernsehen bei ARD und ZDF zu sehen sein. Das will die DPA von Menschen erfahren haben, die an den Verhandlungen mit der UEFA beteiligt sind. Bei der EM im vergangenen Jahr hatte die Telekom die Übertragungsrechte gekauft. ARD und ZDF konnten durch sogenannte Sublizenzen immerhin 2/3 der Spiele zeigen.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Hier ist Nebel, später recht sonnig, örtlich auch länger trüb bei 0 bis 8 Grad.
SWR aktuell. Hintergrund.
Wenn in den USA ein neuer Präsident in sein Amt eingeführt wird, dann ist das auch immer eine ganz große Show in der Hauptstadt Washington D.C. Heute ist es die Show von Donald Trump. Zum zweiten Mal wird der Republikaner am Abend als US-Präsident vereidigt. Mit Spannung wird erwartet, welchen Ton er in seiner Antrittsrede anschlägt und welche Entscheidung er direkt im Anschluss verkünden wird. Wie der Tag in Washington heute abläuft, berichtet unsere Korrespondentin Claudia Sarre.
Zehntausende Besucher werden auf der National Mall in Washington erwartet, um bei der Amtseinführung von Donald Trump dabei zu sein. Und das trotz voraussichtlich eisiger Temperaturen und strengster Sicherheitsvorkehrungen. Neben dem Trump-Bewunderer Christopher Macchio, der die Nationalhymne singt, treten die Country-Sänger Carrie Underwood und Lee Greenwood auf. I'm proud to be an American.
The pomp and the circumstance is a reflection of the importance of the transition and also a reflection of the importance of the American presidency culturally in the United States and really abroad.
Dieser Pomp und Prunk spiegeln die Bedeutung dieser Machtübergabe wider und die kulturelle Bedeutung der Präsidentschaft in den USA und weltweit, erklärt Justin Vaughn, Politikwissenschaftler an der Coastal University in South Carolina. Der Tagesablauf folgt den Regeln einer jahrhundertealten Tradition. Donald Trump verbringt mit seiner Familie die Nacht im Gästehaus des Weißen Hauses und beginnt den Tag mit einem Gottesdienst. Darauf folgt das traditionelle Teetrinken, bei dem die Bidens das Trump-Ehepaar offiziell im Weißen Haus begrüßen. Dieser Termin fiel vor 4 Jahren aus, weil Trump seine Wahlniederlage nicht akzeptieren wollte. Mittags beginnt auf den Stufen des Kapitols dann die eigentliche Vereidigung. Wie bereits am 20. Januar 2017 wird der oberste Richter, John Roberts, zunächst den Vizepräsidenten einschwören. Danach wird Donald Trump seinen Amtseid ablegen.
Please raise your right hand and repeat after me. I, Donald John Trump, do solemnly swear.
I, Donald John Trump, do solemnly swear.
Genau in diesem Moment wird dann hinter den Kulissen der Atomkoffer übergeben. Im Anschluss hält Donald Trump seine sogenannte Inaugural Address, seine Amtsantrittsrede.
Die letzte Antrittsrede von Trump war sehr aggressiv, düster und kein bisschen versöhnlich. Ich glaube nicht, dass wir diesmal die gleiche Aggressivität erleben werden. Ich habe das Gefühl, dass es eher feierlich
ist. Der scheidende Präsident Joe Biden wird gemeinsam mit seiner Familie der Amtsübergabe beiwohnen. Neben etlichen Größen aus Politik und Gesellschaft, unter anderem den ehemaligen US-Präsidenten, sind diesmal auch Tech-Milliardäre wie Elon Musk, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos und sogar der chinesische TikTok-Chef Shao Chu unter den Ehrengästen. Die Gästeliste hat symbolische Bedeutung, so Politologe Justin Vaughn.
Normalerweise ist dies ein Moment, wo alle zusammenkommen, egal ob man sich mag oder nicht. Das ist zunehmend nicht mehr der Fall. Diesmal kommt Michelle Obama nicht. Über die Gründe wird spekuliert.
Der Rest des Tages ist Unterschriftszeremonien, Paraden und Bällen gewidmet. Am späten Nachmittag wird der frisch gebackene Präsident anfangen, das Land zu regieren. Bereits am ersten Tag seiner Präsidentschaft will Trump etliche Exekutivanordnungen unterschreiben.
Und Donald Trump ist natürlich auch in dieser Rubrik ganz vorn.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
Nämlich Donald Trump. Der wiederkehrende Präsident erhebt mehr oder weniger klar Anspruch auf Grönland und den Panama-Kanal. Und er denkt darüber nach, auch Kanada an die USA anzuschließen. Sehr konkret wird sich seine neue Macht aber auf Mexiko auswirken. Trump hat angekündigt, massenweise illegale Einwanderer abschieben zu wollen. 5 Millionen dieser Menschen stammen aus Mexiko. Die mexikanische Grenzstadt Tijuana hat deshalb schon mal den Notstand ausgerufen. Aus Mexiko-Stadt berichtet Anna Hanke.
Mexikos Präsidentin Sheinbaum betonte im Vorfeld noch einmal die wichtige Rolle, die mexikanische Migranten für den Arbeitsmarkt der USA spielen, etwa in der Landwirtschaft oder im Baugewerbe. Sheinbaum setzt auf eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe mit der neuen US-Regierung. Um Probleme der Migration, der Sicherheit und des Drogenhandels anzugehen, sei es am besten, sich auf höchster Ebene abzustimmen, so die mexikanische Präsidentin auf einer Pressekonferenz vor wenigen Tagen. Mexiko hat in den letzten Monaten deutlich mehr Drogen beschlagnahmt und auch die Anstrengungen verstärkt, um gegen die Drogengewalt vorzugehen.
Die Menschen in Deutschland rechnen laut einer Umfrage damit, dass sich die deutsch-amerikanischen Beziehungen unter dem künftigen Präsidenten Trump verschlechtern. Dem Institut YouGov sagten 17%, dass das Verhältnis der beiden in der NATO verbündeten Länder in etwa gleich bleiben werde. Der ehemalige Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger, warnt. Er sagte in der ARD-Talk-Sendung Mioska.
Wir sind leider im Augenblick von den USA sicherheitspolitisch, militärisch, strategisch mehr abhängig, als wir es jemals seit der Wiedervereinigung gewesen sind.
Für Bundeskanzler Scholz sind die transatlantischen Beziehungen von größter Bedeutung für Deutschland und Europa. Aus Berlin, Björn Dahke.
In der Rheinischen Post ruft er dazu auf, selbstbewusst auf Trump zu reagieren. Europa habe ein ökonomisches Gewicht. Scholz betont, er habe schon zweimal mit Trump telefoniert. Es seien freundliche und gute Gespräche gewesen. Auch die Berater hätten sich schon mehrfach getroffen. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock spricht sich dafür aus, als Europäer geschlossen auf Trump zu reagieren. Wie sie in der ARD-Sendung Karin Mioska sagt, muss die Antwort auf mein Land zuerst ein vereintes Europa sein. Das stehe ein für seine Werte und Interessen. Etwas skeptischer schaut SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich auf Trump. Er sorgt sich, dass der US-Präsident mit neuen Zöllen die Wirtschaft abwürgt. Das würde nach Mützenichs Ansicht auch Jobs in Deutschland kosten.
Heute startet im schweizerischen Davos das Weltwirtschaftsforum. In diesem Jahr kommen dahin unter anderem 60 Staats- und Regierungschefs und etwa 900 Vorstandsvorsitzende in die kleine Stadt hoch oben in den Alpen. Und sie diskutieren in zahlreichen Podiumsdiskussionen über Kriege, Klimawandel und künstliche Intelligenz. Arne Schulz erklärt, welche Intention dahinter steckt beim Weltwirtschaftsforum.
Das Weltwirtschaftsforum gibt es seit mehr als einem halben Jahrhundert. Es ist das Lebenswerk des Deutschen Klaus Schwab, der seit den 70ern als Ökonomieprofessor in Genf arbeitete. Schwabs Anspruch nicht weniger als die Verbesserung der Welt. Der Weg dorthin? Dialog, miteinander reden. Dass es einer privaten Organisation wie dem Weltwirtschaftsforum ausschließlich um das Wohl der Menschheit geht, stellen Kritiker allerdings seit Jahren in Frage. Manche Vorwürfe sind dabei ziemlich skurril. 2020 brachte Schwab ein Buch heraus über den großen Neustart, The Great Reset. Verschwörungsideologen sahen darin den Versuch, eine neue Weltordnung zu installieren, zugunsten der Elite. Dabei hatte der Forumsgründer nur vorgeschlagen, die Pandemie als Chance zu begreifen und die Wirtschaft sozialer und ökologischer zu machen. Was allerdings stimmt, das Weltwirtschaftsforum ist mehr als nur Dialog, es ist auch ein großes Geschäft. Mittlerweile macht die Organisation von Schwab umgerechnet etwa 460 Millionen Euro Umsatz pro Jahr.
Die deutsche Tennisspielerin Eva Lüß hat heute bei den Australian Open das bislang größte Match ihrer Karriere vor sich. Die 23-Jährige spielt ab 9 Uhr deutscher Zeit gegen die Weltranglistenzweite Iga Swiatek um den Einzug ins Viertelfinale. Lüß ist klare Außenseiterin, hat aber trotzdem Chancen, sagt unser Sportreporter Matthias Kammern.
Eva Lüß erlebt in Melbourne eine Premiere nach der anderen. Nun kommt eine ganz besondere hinzu. Erstmals spielt sie in der Night Session in der Rod Laver Arena vor 15.000. Die Vorzeichen im Spiel gegen Iga Swiatek könnten allerdings nicht klarer sein. Es spielt die Nummer 128 gegen die Nummer 2. Das erste Mal Achtelfinale gegen 5 Grand Slam Titel. $800.000 Karrierepreisgeld gegen 33 Millionen. Aber Zahlen sagen nicht alles.
Ich glaube, ich bin für Iga in der vierten Runde auch keine einfache Spielerin. Ich habe super viel Confidence. Solange ich Spaß auf dem Platz habe, weiß ich, dass ich eine sehr gefährliche Spielerin bin.
Die 3 Siege bisher haben auch gezeigt, dass sich die 23-jährige Hamburgerin in ihrer bisherigen Laufbahn unter Wert verkauft hat. Das einzige Duell der beiden verlor Lüß übrigens vor knapp 3 Jahren in Stuttgart mit 1:6 und 1:6.
Nochmal zurück zu Donald Trump.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Heute schaut auch ganz Berlin natürlich über den Atlantik nach Washington. Donald Trump übernimmt, wie gehört, zum zweiten Mal das Amt des amerikanischen Präsidenten. Von der Bundesregierung ist niemand bei der Feier dabei. Dafür sind auch prominente Politiker der AfD nach Washington gereist. Efi Seibert.
Wenn Donald Trump internationale Zeitungen lesen würde, was er ja nicht tut, zumindest nicht länger als 3 Minuten, so heißt es, wäre er heute sicher hoch erfreut. Niemand auf der ganzen Welt ist wichtiger als er. Offenbar auch in Deutschland und in Berlin. Analysen, Kommentare, Newsblogs, alles dreht sich um Trump. Das ganze Wochenende gab es keine bahnbrechenden Nachrichten aus der deutschen Innenpolitik, obwohl der Wahlkampf ja in der heißen Phase ist. Dafür hat jeder Politiker von Rang was dazu gesagt, wie er glaubt, dass sich die Welt unter Trump verändern wird. Einige beruhigen und sagen, er ist der Präsident der Amerikaner, nicht unserer. Und wir sind stark und wichtig genug, um als Europäer dagegen zu halten, wenn er was tut, was uns schadet. Wirklich? In den USA sind fast alle eingeknickt und machen jetzt einen braven Diener vor dem Imperator. Die früheren Kritiker aus den eigenen Reihen genauso wie die Tech-Milliardäre aus dem Silicon Valley. Die Günstlingswirtschaft übernimmt heute das mächtigste Land der Welt. Mal sehen, wie die Welt da in 4 Jahren wieder rauskommt.
Das war die Meinung von Evi Seibert.
Das SWR Aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.